Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Iga Świątek gewinnt ihren ersten Titel 2026. Ben Shelton verteidigt seinen Titel in Anführungsstrichen in Kanada und Chip and Charge ist aus der Sommerpause zurück. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Chip and Charge zu Montreal und Kanada. Mein Name ist Andreas Thies.
Mein Name ist Philipp Joubert.
Ich möchte dir etwas erzählen, bevor wir gleich anfangen und über Kanada und die beiden Turniere in Toronto und Montreal sprechen wollen. Ich habe eine Emotion in den letzten 10 Tagen gehabt, die ich als Tennisfan in den letzten wahrscheinlich 30 Jahren nicht hatte, vielleicht 35 Jahren nicht hatte. Ich war genervt vom Tennissport. Die letzten 3 Wochen, in denen wir uns jetzt nicht gesprochen haben, in denen wir keinen Podcast gemacht haben, ist die US-Saison losgegangen. Es gab dann die Begründung der ITIA, warum Markéta Vondrousova für 4 Jahre gesperrt worden ist, wo ich mich dann tatsächlich auch ein bisschen über Vondrousova geärgert habe. Wie kann man so doof sein? Jetzt hat man ja in der deutschen Leichtathletik einen ganz, ganz ähnlichen Fall wie bei Markéta Vondrousova im Tennis mit Owen Ansah. Ich habe dann die Nachrichten mitbekommen, dass die WTA Geschlechtstests bzw. Gentests einführt, um dann nur wirklich Frauen zuzulassen und Transsportlern oder Sportlerinnen dann den Zugang zu verwehren zum Profisport, wo ich dann gedacht habe, wir können gleich noch drüber sprechen, wo ich dann gedacht habe, oh, man benennt hier gerade ein Problem, was in den letzten 30 Jahren eigentlich überhaupt keins war und wo wir uns wirklich ganz, ganz selten darüber unterhalten haben. Und dann war das Turnier in Montreal einfach 11 Tage lang. Montreal und Kanada und Toronto waren 11 Tage lang. Und wir sind an 2 verschiedenen Standorten für ein Masters 1000 Turnier. Und die Organisatoren schaffen es nicht, verschiedene Sessions hinzubasteln, sodass man von, weiß ich nicht, 19 Uhr deutscher Zeit bis 3 Uhr deutscher Zeit Tennis sehen kann, sondern beide haben Abendsessions. Dieses Turnier hätte man in 9 Tage verpacken können. Das wäre ein Donnerstagsfinale wäre überhaupt nicht notwendig gewesen. Wir haben die Diskussion wieder über die Länge von Masters 1000 Turnieren. Und so habe ich in den letzten 3 Wochen wirklich, wirklich war ich genervt. Und das ist schon wieder verflogen, weil Cincinnati erster Tag war in Ordnung. Wir haben jetzt nächste Woche ein Sonntagsfinale und dann können wir am Montag aufnehmen. Und es ist dann wieder alles in der Reihe. Und trotzdem denke ich, boah, das war keine gute Zeit, keine gute Phase des Tennis die letzten Wochen.
Das waren jetzt ziemlich genau 2 Minuten. Ich habe wieder auf unsere Uhr geguckt, also da hat sich was aufgestaut.
Ja, wir haben 3 Wochen nicht gepodcastet, das kommt sehr selten vor.
Und ja, ich meine, es wird ja immer evidenter, dass das Format halt echt ein Problem ist. Also es plätschert halt irgendwann total hin und wird dadurch halt einfach langweilig und es ist schwer, irgendwie die Konzentration zu bewahren, auch weil wir eben nicht in einem Grand Slam sind. Und das Problem ist, sie haben versucht, Mini-Grand Slams zu bauen und haben sich dadurch selber entwertet und hatten vorher ein sehr eigenes Format, wo sie häufig sehr viele Matches in einer Woche durchgezogen haben. Aber das war dann eine aufregende Woche und dann war auch was los. Und ne, das ist ein anderes Format und jetzt plätschert es halt im Mini-Grand Slam-Format vor sich hin, ist aber eben wirklich weit von der Wertigkeit entfernt, gerade im Fall Kanada. Die haben natürlich so ein bisschen das Schlechteste losgezogen, weil, naja, es war bei den Herren schon lange so, dass die Topspieler nicht angetreten sind. Bei den Damen waren jetzt viele dabei, aber ja, es ist eine krude Mischung in der Turnierlandschaft gewesen. Die anderen Themen hast du schon angesprochen, die greifen wir gleich noch auf. Also es ist wahrscheinlich etwas, das schnell in Vergessenheit geraten wird.
Ja, wahrscheinlich schon. Und ich habe diesen einen Achtelfinaltag, habe ich mir mal rausgesucht bei den Herren. Da war dann nur die obere Hälfte im Achtelfinale da. Da war die Day Session, war Lerner Tien gegen Thiago Agustin Tirante und Tellen Griekspoor gegen Daniel Merida. Die Night Session war dann Fonseca gegen Shelton und Menchik gegen Botik van der Sandsrup. Das ist dann auch noch durch Regen auf den nächsten Tag verschoben worden. Aber das war ein Tag Tennis. Das waren 4 Matches, bei denen du bei 3 sagst, ja, das ist 250er Tennis, das ist vielleicht 250er Viertelfinale, aber das ist niemals 1000er. Und wenn du früher die 56er Turniere, gerade in Montreal und Toronto gesehen hast, die eine Woche stattgefunden haben, da war im Achtelfinale, Viertelfinale, war da so viel Spektakel unterwegs. Und ich möchte ganz, ganz schwer das Turnier in Toronto rausnehmen, weil die Frauen haben abgeliefert in diesen 11 Tagen, weil das war ein tolles Turnier, was wir dort gesehen haben. Aber dass die Organisatoren, und ich mag es auch total, dass sie alternieren, also ein Jahr das Turnier in Montreal, das andere Jahr das Turnier in Toronto und so weiter. dass die Organisatoren es nicht hinkriegen, ein Audience-Flow hinzubekommen für einen gesamten Tag, sondern beide ihre Matches in die Night-Session packen. Also da fehlt mir dann das Verständnis dann dafür auch. Also
ja, ich meine, das ist ja etwas, das wir kennen. Sagen wir haben 3 Turniere, die am Sonntag enden, dann sind alle Finals immer um 2 Uhr.
Ja.
Das ist einfach so. Und da ist Tennis halt auch sehr gut drin, sich selber gegen Schienenbein zu treten. Und hier ist ja das Spannende, warum sie das machen. Sind sie jetzt wirklich so davon abhängig von ihrem lokalen Markt und den Tickets, die sie vor Ort verkaufen? Oder was passiert hier? Und ich meine, was wir hier natürlich im Kleinen beschreiben, sind die großen Widerstrebbewegungen, die das Tennis einfach immer hat mit all seinen kleinen Königreichen und wo keiner Rücksicht auf den anderen nimmt und jeder sein Ding durchzieht. Ne? Ja.
Gut, das war mein kleiner Rant zum Beginn. Und wir können, wenn wir über Tickets verkaufen sprechen, können wir gleich über Alexandra Jala noch sprechen, die ihr Tickets ihrerseits sehr, sehr viele verkauft hat. Wir fangen allerdings jetzt auch an, nach diesem ganzen Ärger, den ich jetzt gebracht habe, und ich hoffe, ich habe nicht alle Hörerinnen und Hörer verschreckt, sondern wir haben bei den Frauen ein wirklich, wirklich richtig gutes Turnier erlebt. Und das Turnier der Frauen in Toronto in diesem Jahr wurde von Iga Świątek gewonnen. Im Finale 6-2, 6-3 gegen Elena Rybakina. Letztes Jahr haben wir ähnlich verwundert über ihren Turniersieg in Cincinnati gesprochen. Nachdem sie Wimbledon gewonnen hatte, hatte sie dann auch gleich Cincinnati gewonnen. In diesem Jahr war so viel im Argen in Iga Świątek Spiel, dass sie jetzt hier aber mal ein richtiges Statement gesetzt hat. Und sie hat nicht irgendwelche Gegnerinnen besiegt, sondern sie hat einige wirkliche Angstgegnerinnen darunter auch besiegt. Sarah Bejdek in der ersten Runde, Viktoria Golubic in der zweiten Runde geschenkt. Das sollte sie an normalen Tagen immer schaffen. Aber dann hat sie sich gegen Marta Kostyuk durchgesetzt, nach wirklich schwachem ersten Satz. Dann gegen Diana Schneider 6-2, 6-1. Dann hat sie gegen Elina Svitolina, gegen die sie die letzten beiden Matches, unter anderem dann auch bei den Australian Open, auch auf Hartplatz ähnliche Bedingungen verloren hat, 6-3, 1-6, 6-3 gewonnen. Und dann hat sie gegen eine, man muss es sagen, am Ende müde, aber trotzdem an die Nummer 1 anpackende und angreifende Elena Rybakina mit 6-2 und 6-3 gewonnen, mit einem super Aufschlag, mit einem wirklich gut getimten Aufschlag, mit ihren aggressiven Grundschlägen. Und das war so ein bisschen die alte Iga Świątek, die hinterher dann auch gesagt hat, ja, ich wollte es dann auch mal allen Hatern beweisen, dass ich das noch kann.
Ja, und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich ist, etwas ist, das sie zumindest motiviert oder beschäftigt. Und wir haben jetzt so die kuriose Situation, sie gewinnt jetzt hier das Turnier und trotzdem ist es nicht unbedingt wahrscheinlich, dass sie sich am Ende für das Jahresendturnier qualifizieren wird, weil wir eine Gemengelage haben im Damentennis im Moment, wo 6-7 Spielerinnen ein bisschen davongezogen sind, auch alle sehr viele Punkte schon für diese Saisonphase gewonnen haben und Linda Noskova sich als Wimbledon-Siegerin auch für das Jahresendturnier qualifizieren wird. Also eigentlich geht es nur noch um die Top-7 Spielerinnen und trotz dieses Turniersiegs wird es da unter Umständen schwer werden für Świątek, weil halt so eine Konstanz im Moment im Tennis bei den Damen drin ist. So viele der Top-Spielerinnen erreichen zumindest über die Saison gesehen in den meisten wichtigen Turnieren mindestens das Viertel, wenn nicht das Halbfinale. Und daher denke ich, hat der Sieg, den sie hingelegt hat, auch eine große Wertigkeit, weil sie ja einige der Top-Spielerinnen dann auch geschlagen hat. Und jetzt kann man natürlich das mit Rybakina sagen. Man kann auch sagen, okay, vielleicht ist Svitolina am Ende so ein bisschen die Luft ausgegangen. Aber ich glaube, das passiert halt auch bei einer sehr dichten Weltspitze, dass sich Spielerinnen auf dem Weg ins Halbfinale dann halt aufreiben. Und Rybakina hatte einen herausfordernden Weg und Świątek ein bisschen weniger. Aber man muss sagen, und das hat Świątek ja auch betont, sie hat das erste Mal jetzt in der neuen Coaching-Kombination nicht nur ein Turnier gewonnen, sondern auch mal befreit gespielt. Und ich finde, das Auffälligste war halt, die Amerikaner haben dafür den schönen Ausdruck immer, dass die Schläge ein bisschen Shape haben, also dass da einfach ein bisschen Spin drin sitzt, eine Tiefe drin sitzt, eine Bissigkeit in den Schlägen drin ist. Und das ist bei ihr endlich wieder der Fall. Sie hat ja immer vom Topspin gelebt, hat aber im Moment, finde ich, einen sehr schönen, aggressiven Topspin, der ihr erlaubt hat, selbst auf dem Hartplatz wirklich gegen die meisten Gegnerinnen ganz schön Druck zu erzeugen.
Und wir haben ja dann auch in den letzten Jahren immer wieder darüber gesprochen, vielleicht braucht Iga Świątek ein ganz kleines bisschen mehr Zeit, um ihre Schläge aufzubauen, vor allem in den Vorhand-Topspin. Aber da hatte ich das Gefühl, hatte sie überhaupt kein Problem in diesen Bedingungen von Montreal. Und die waren nicht langsam. Das war kein Indian Wells 2016 oder so, sondern es war wirklich, wirklich ein Ding, wo man gesagt hat, sie hat die Bälle früh genommen, sie hat die Bälle dann auch mit Konsequenz gespielt, in keiner Weise wirklich ängstlich oder eingeschüchtert. Und was meiner Meinung nach in diesen 10 Tagen wirklich auffällig war, ihr Aufschlag, der kein Problem war und wo sie dann den zweiten auch beschützen konnte in diesem Jahr.
Ja, und sie hat generell halt diese Ruhe ausgestrahlt, ne? Mhm. Da hilft der Aufschlag, die Beinarbeit muss dann natürlich stimmen, dass man so eine gewisse Ruhe am Ball hat. Die Return-Werte sind sehr gut, die besten eigentlich seit Monaten. Sie war über 3-4 Jahre die beste, vielleicht eine der besten Return-Spielerinnen, die wir je gesehen haben. Da waren die Werte jetzt auch wieder da und es gab Phasen, wo es nicht so geklappt hat, dass gegen Svitolina hätte schief gehen können. Da waren am Ende 2-3 Punkte Unterschied. Jetzt nicht so, dass sie das komplett dominiert hätte. Aber über das ganze Turnier hat sie halt wirklich eine Top-Leistung gebracht und dafür, wie schwierig jetzt die letzten 2 Jahre waren, hat sie sich ja auch in einer interessanten Situation in ihrer Karriere. Also wenn man guckt, was fehlt ihr denn überhaupt noch so an Titeln, da ist nicht mehr viel. Also ich nehme jetzt nur die großen Titel. Mhm. Dubai, Wuhan, die Australian Open und Olympia. Sonst hat sie alles schon gewonnen, was gewonnen werden sollte im Tennis. Also durchaus möglich, dass sie eine der ersten sein wird, die wirklich Tennis auch in der Form komplettiert und alles gewinnt. Und es läuft nicht so geradlinig, wie man das vielleicht noch vor 3 Jahren gedacht hat. Aber entlang des Weges nimmt sie doch einiges an Titeln und Siegen mit.
Aber wenn wir drauf gucken, jetzt gerade, ich darf für Sky immer beim Checkup so die Top-Favoritin vor jedem Masters 1000 schreiben. Und da habe ich mich jetzt vor Cincinnati total schwer getan, weil ich gedacht habe, naja, Iga Świątek hat jetzt 11 Tage hier ganz schön geackert, setze ich sie als Top-Favoritin ein, Elena Rybakina hat unglaublich viel ackern müssen, setze ich sie als Top-Favoritin ein, dann haben wir noch Arina Sabalenka, bei der ich nicht davon ausgehe, dass ihre Schwäche bis Ende des Jahres dauern wird. Wir haben Coco Gauff, die ein wirklich gutes Turnier gespielt hat. Mira Andreeva würde ich jetzt im Moment bei den Top-5-Favoritinnen vielleicht so ein kleines bisschen rausnehmen. Wir haben Jessica Pegula, die man immer wieder dann auch mit reinnehmen muss ins Gespräch, Elina Svitolina. Also es ist im Moment eine bemerkenswerte Tiefe gerade an der Spitze.
Ja, und das ist ja auch der Unterschied zu den letzten Jahren, wo wir 2 oder 2,5 dominante Spielerinnen hatten, weil dann Goff und Rybakina sich die Klinke in die Hand genommen oder gegeben haben. Wer bei den anderen beiden mithält, es hat sich natürlich manchmal nicht so angefühlt, weil sie nicht häufig aufeinander getroffen sind. Sie haben ja alternierend die Turniere gewonnen. Aber jetzt ist es so, dass wir ja wirklich Spielerinnen oder dass das näher zusammengerückt ist, auch durch die Schwäche von Sabalenka in den letzten Wochen und dass Rybakina nach diesem Wahnsinn-Saisonstart so ein bisschen ins Stottern gekommen ist. Aber wenn wir gucken, du hast ja angesprochen, Andreeva hat einen Grand Slam gewonnen, Svitolina hat in diesem Jahr Rom gewonnen, ist bei den Grand Slam-Turnieren total stabil. Pegula fällt vielleicht ein klein bisschen ab, aber ist sicherlich im engeren Favoritenkreis für die US Open. Muchova ist mal wieder verletzt, hat aber natürlich eine Top-Saison gespielt. Dann haben wir noch Goff und Noskova in den Top 8. Und jemand wie Kostyuk, die ja in dieser Saison sicherlich zu den positiven Überraschungen zählt, hat trotz 3.500 Punkten im Moment nur Platz 9 in den 3.500 Punkten bei den Herren. Dürfte übrigens Carlos Alcaraz auf 3 oder 4 sein. Ja. Also da sieht man den Unterschied. Auch.
Ja, und Belinda Bencic auf Platz 13 momentan im Race, die wirklich keine schlechte Saison hat, wo wir nicht denken, die ist ja komplett unsichtbar geworden oder so. Also wie gesagt, wir haben im Moment ein wirklich bemerkenswertes Feld bei den Frauen und das unterstreicht dann auch die Finalgegnerin von Iga Świątek, Elena Rybakina, die, wenn sie gewonnen hätte vor diesem Turnier in Cincinnati, 4 Punkte hinter Arina Sabalenka in der Weltrangliste gewesen wäre. Es wird so auch ein ziemliches Race jetzt werden um die Weltranglistenposition 1. Es sind jetzt 350 Punkte, die zwischen Sabalenka und Rybakina liegen. Also auch das ist nicht unaufholbar für Rybakina. Und sie hat sich hier allerdings wirklich durchgebissen. Sie hat in der ersten Runde gegen Daria Kasatkina enorm viel zu tun gehabt, 6-4 im dritten. Dann gegen Anne Lee hat sie nur 2 Sätze gebraucht, aber dann Ludmila Samsonova. Ein Spiel, in dem sie im dritten Satz schon mit 2 Breaks zurücklag. Ich habe das Match kommentiert, war kein gutes Match, aber sie hat sich durchgebissen. Dann hat sie gegen Naomi Osaka vielleicht im Match der Woche gewonnen, 4-6, 7-6, 6-4. Da war Naomi Osaka so nah dran am Sieg. Dann gewinnt sie gegen Coco Gauff, ein Spiel, wo Gauff nach dem ersten Satz auch aussah wie die bessere Spielerin. 5-7, 6-2, 6-2 und dann sind ihr vielleicht die Kräfte ein bisschen ausgegangen, weil sie hat ein unglaublich anspruchsvolles Tableau gehabt dort und das hat sie, da hat sie sich durchgekämpft und gegen Spielerinnen, Samsonova zum Beispiel, das Head-to-Head war vorher bei 4-5 aus, oder beziehungsweise bei 2-4 aus ihrer Sicht, das sind so Spielerinnen gewesen, die ihr nicht liegen und sie hat sich da durchgekämpft ohne Stefano Vukov, der nicht dabei war, aber Finale und da sollte sie nicht unzufrieden mit sein.
Nee, und sie konnte sich in dieser Woche auch nicht so auf den Aufschlag verlassen. Also sonst ist ja alles um diesen Aufschlag aufgebaut, weil er schon zumindest der beste erste Aufschlag auf der Tour ist. Und sie hat in dieser Woche für ihre Maßstäbe sehr, sehr viele Breakbälle zugelassen. Allein bis zum Halbfinale waren es 36, dann kamen noch einige oben drauf. Das heißt, was sie sonst nutzen kann, um Matches schnell zu gewinnen oder Matches zu dominieren, wenn sie einmal einen Vorsprung hat, das ist ihr so nicht gelungen. Und sie musste halt wirklich sich durchbeißen. Und gerade die Siege gegen Osaka und Gauff, weil es halt direkte Konkurrenz ist, ich würde Osaka schon zumindest in der momentigen Form mit reinzählen, ist natürlich für sie nicht nur wichtig, nach den letzten Monaten, die ja einfach auf Sand und Rasen nicht so gelaufen sind, wie man das vielleicht annehmen konnte. Und dann eben es auch spielerisch lösen zu müssen, als in Anführungszeichen nur über den Aufschlag. Und das, denke ich, ist für sie eigentlich super positiv. Es kann natürlich jetzt sein, dass sie irgendwann mal ausbrennt, weil es zu viel geworden ist oder gewesen ist in den letzten 12 Monaten. Aber wir haben es den ganzen, das ganz früher gesagt, eigentlich sollte sie sich mit der Nummer 1 belohnen können, irgendwann in den nächsten Wochen.
Bin sehr gespannt jetzt, wie dann auch Arina Sabalenka reagieren wird, weil über die können wir nämlich jetzt dann auch noch sprechen. Arina Sabalenka war hier in 1 gesetzt, hat gegen Miyuka Uchijima 6-3, 6-3 gewonnen, dann gegen Zhang Zhuai 6-3, 6-4, das war alles kein Problem. Und dann traf sie jetzt auf eine, man kann schon fast sagen, Angstgegnerin. Es steht jetzt 5-5, das Head-to-Head gegen Ekaterina Alexandrova. 7-6, 4-6, 6-4 gewann Alexandrova am Ende das Match. Auch das war nicht unbedingt das allerbeste Match, weil Alexandrova eine Fähigkeit, eine Gabe hat, dann auch ihre Spieler, ihre Gegnerinnen aus dem Konzept bzw. aus dem Spiel zu bringen. Aber wie Alexandrova das über die Bühne gebracht hat, war bemerkenswert. Und eine Zeit noch zu Alexandrova hat in ihrer Karriere keinen einzigen Top-10-Sieg bei Grand Slams gegen Top-10-Spielerinnen, also Top-10-Sieg, auf der Tour, auf der WTA-Tour hat sie jetzt 21.
Das ist schon Protest. Keine schlechte Marke. Ja. Das sind 2 bis 3 pro Saison für jemanden ja. Wie sie. Und ich würde sagen, wahrscheinlich der entscheidende Faktor war hier ihr Return. Sie kann halt super aggressiv returnieren, kann aber halt auch total schief gehen. So ein bisschen die alte Nali-Taktik. Entweder es klappt oder es klappt überhaupt nicht. Und das ist ja auch generell, was ihr Spiel so ein bisschen umschreibt. Und es ist nicht unbedingt etwas, mit dem Sabalenka unbedingt gut klarkommt. Und über die können wir gleich nochmal reden, wie besorgniserregend das ist. Aber man muss dann natürlich sagen, auch nach so einer Saison, die Alexandrova bisher hatte, sie stand ja Ende letzten Jahres in den Top 10 und hat mit Abstand die beste Saison ihrer Karriere gespielt. Und das kann man jetzt über 2026 nicht sagen. Und irgendwie schien es, als sei jetzt der langsame Abstieg da. Passiert ja vielen. Irgendwie werden ein bisschen älter, holen noch die eine große Saison raus und dann ganz langsam geht's runter. Und dafür
Sorana Kjaer macht das in ihrer allerletzten Saison.
Ja, und das Ding ist aber dann trotzdem das Vertrauen in sich zu haben, jemanden wie Sabalenka besiegen zu können. Mhm. Das ist schon beeindruckend und ich meine, wir können über Sabalenka reden. Das Ding ist, jede ihrer Niederlagen seit dem Beginn der Sandplatzsaison kann man eigentlich erklären. Aber irgendwie das Ganze an sich ist doch ein bisschen schwerer zu erklären. Irgendwie der Aufschlag wackelt, die Nerven wackeln, es passt alles nicht so perfekt zusammen. Ist sie trotzdem die Favoritin für die US Open? Wahrscheinlich schon, weil sie da halt so gut in den letzten Jahren gewesen ist. Aber schon eine kuriose Gemengelage um eine Spielerin, die halt über Jahre jetzt so dominant war.
Du hast es, wir haben es jahrelang, haben wir es bei den French Open gesagt. Iga Świątek ist so lange Favoritin, bis sie ausscheidet. Bei Arina Sabalenka kann man sagen, dass es auch für die US Open gilt für sie. Eins nochmal gerade, ich hatte das noch aus dem Kopf mit Ekaterina Alexandrova. Ihre Bilanz gegen Top-10-Spielerinnen auf der Tour ist 21-42, bei Grand Slams 0-9. Also es ist Also ja, es ist wirklich grotesk. Der Unterschied bei Alexandra war zwischen Grand Slams und der normalen WTA-Tour. Aber zurück zu Arina Sabalenka, weil auch mir hat ihr Auftritt gegen Alexandra nicht gefallen. Ihr ist dann auch so diese Selbstverständlichkeit so ein bisschen abhanden gekommen. Sie hat in ihrer besten Zeit, gerade auf Hartplatz, hat sie nicht mal im Augenwinkel geguckt, wer auf der anderen Netzseite steht. Sie hat ihr Spiel durchgezogen und das ging dann gerade auch über einen guten Return sofort auf den Winner. Und bei ihrem eigenen Aufschlag ist es Aufschlag und dieser Plus-Einschlag. Und das hat sie so im Moment nicht. Und das ist etwas, was ihr meiner Meinung nach vielleicht sogar ein bisschen Sorge machen sollte. Vielleicht macht es ihr dann auch Sorge, dass sie dieses ihre Gegnerinnen überwältigen und überrumpeln, dass sie das momentan nicht so ganz hinbekommt.
Naja, und sie hat ja kurioserweise fast so wie einen Neustart jetzt ausgerufen, mhm, nachdem es eben in den letzten Wochen ein paar Niederlagen der bitteren Sorte gegeben hat. Das hat mich ein bisschen überrascht. Vielleicht ist es auch einfach so ein bisschen sich einreden, dass es jetzt wirklich besonders zählt, weil ich mir denke, naja, eigentlich kannst du doch dem, was du jetzt über ein halbes Jahrzehnt aufgebaut hast, komplett vertrauen und das ist im Sport so, da ist eine gewisse Varianz drin und weiter munter putzen, weitermachen, aber das scheint bei ihr nicht so zu sein und diese Bissigkeit hat natürlich auch dazu geführt, dass sie sich immer verbessert hat. Aber es kann natürlich sein, dass sie im Moment nicht sieht, wo sie sich noch verbessern soll oder was überhaupt noch möglich ist und dass sie schon in so eine gewisse Krise reingerutscht ist. Aber ich glaube, die würde ich erst ausrufen, wenn sie bei den US Open überraschend früh rausgeht. Ich meine, wenn sie jetzt im Halbfinale im Tiebreak des dritten Satzes an Goff scheitert, meine Güte. Wenn sie jetzt aber in der dritten Runde rausgeht gegen Kirstea, dann wäre es vielleicht schon ein bisschen schwierigere Phase ihrer Karriere.
Oder Taylor Townsend oder so in der zweiten Runde, das ist nicht auszuschließen. Ne? Das ist ja. In der zweiten Runde in Cincinnati könnte sie gegen Lili Tagger spielen. Die spielt in der ersten Runde gegen Talia Gibson. Sehr, sehr interessantes Youngster-Duell, was wir in der ersten Runde in Cincinnati sehen werden. Heute Abend wird es dann gespielt werden. Also, Arina Sabalenka im Achtelfinale raus. Wir haben sie ein bisschen vorher genommen, weil gedacht, ja, die Weltranglistenerste, die sehr früh ausscheidet, die müssen wir mit ins Gespräch auf jeden Fall reinnehmen. Elina Svitolina hat wieder ein fantastisches Turnier gespielt, wieder das Halbfinale. Es wird ihr zu diesem Zeitpunkt ihrer Karriere egal sein, wenn die Leute sagen, Mensch, Elina, du bist voll dabei in der Weltspitze, sie will diese Turniere gewinnen und sie will es wie Rom, will sie diese Turniere gewinnen. Aber auch hier ist sie wieder also wie sie durchgekommen ist durch dieses Turnier, war bemerkenswert. Jessica Buzas Manero hat ihr das Leben sehr schwer gemacht, 6-4 im dritten, dann gegen Anastasia Potapova 6-1, 6-1, gegen Amanda Anisimova 6-2, 6-4. Dann hat sie gegen Alexandrova in drei Sätzen gewonnen, das war ihr, glaube ich, wieder sehr wichtig, weil eine russische Gegnerin. Und dann gegen Iga Świątek war sie auch nicht weit davon entfernt. Świątek hatte Anfang des dritten Satzes Probleme und sie hat wieder das Halbfinale erreicht. Sie spielt, glaube ich, mit in der Form ihres Lebens. Ich glaube, dieser Deckel, den sie hat, leistungstechnisch, ist gläsern. Sie sieht, was sie leisten muss, um die ganz Großen zu schlagen und vielleicht dann auch einen Grand Slam zu gewinnen. Aber ich kann nur den Hut davor ziehen, wie sie das alles schafft in diesem Jahr. Und man hat das Gefühl, ich habe das gelesen bei Reddit, einer hat geschrieben, jetzt wo Gael Monfils sein Karriereende angekündigt hat, denkt sich Svitolina, jetzt muss ich das Geld nach Hause bringen. Und so spielt sie dann im Moment auch.
Ja, das Spannende ist ja, in den letzten Jahren fing sie genau hier an zu straucheln. Also sie hat jetzt ja auch nach den US Open im letzten Jahr die Saison beendet. Sie hat Probleme bekommen, so im amerikanischen Sommer. Und dann ist es aber einfach so, dass sie eine realistische, wenn auch kleine Chance hat, das Jahr als Nummer 1 zu beenden. Mhm. Weil sie halt eine von den Spielerinnen ist, die nur, ich zähle es kurz ab, 600 Punkte entfernt ist von der Nummer 1 im Race. Das ist Rybakina. Klar, wahrscheinlich müsste sie die US Open gewinnen, um wirklich die Nummer 1 zu holen und müsste dann durchziehen bis zu den WTA-Finals. Wahrscheinlich wird da auch erst die Nummer 1 entschieden. Aber so eine gute Chance wird sie nie wieder haben. Das Ding ist jetzt, hat sie die Körner, hat sie das Durchhaltevermögen, hat sie auch die Lust, das so durchzuziehen oder denkt sie sich, nee, das ist jetzt kein realistisches Ziel mehr. Das wird spannend, Weil was sie jetzt hier gezeigt hat, zeigt sie eben schon die ganze Saison. Nur seit ihrem Comeback hat sie normalerweise irgendwann nachgelassen. Da bin ich jetzt einfach gespannt. Und leistungstechnisch war das jetzt genauso gut wie im Frühjahr. Und gegen Świątek kann man verlieren, weil wie gesagt, 2 Punkte Unterschied. Das ist jetzt kein kolossales Ding. Und trotzdem für mich eine der spannendsten. Schon jetzt in Cincinnati. Bricht sie ein oder bleibt sie weiter oben dran und ist wirklich realistisch jemand, die das Jahr als Nummer 1 beenden kann? Weil selbst wenn sie keinen Grand Slam mehr gewinnt, eine Nummer 1 wäre natürlich irgendwie für klar, jede von denen hier oben fantastisch, für sie erst recht.
Das wäre die Auszeichnung fürs Lebenswerk dann auch für Svitolina. Für jemanden wie Svitolina, auf jeden Fall. Bin auch gespannt. Ich habe nur das Gefühl, dass sie sich körperlich in einer der besten Phasen ihrer Karriere befindet. Sie war selten verletzt jetzt. Sie hat wenig Turniere auslassen müssen oder dass sie mal aufgeben musste oder so, dass sie in irgendeiner Weise müde aussah. Das finde ich, ist in dieser Saison überhaupt nicht bislang zu sehen und ihre Leistungen sind halt überragend konstant momentan. Svitolina ist im Halbfinale ausgeschieden. Wie gesagt, es bringt ihr nichts, wenn wir hier Lobhudeleien aus ihr bringen. Sie wird selber sagen, nee, ich will diese Turniere gewinnen. Und das ist dann natürlich auch ein sehr, sehr valider Punkt, den sie anbringt. Das andere Halbfinale hat Coco Gauff verloren. Die war dadurch begünstigt, dass sie im Viertelfinale nicht antreten musste, weil Belinda Bencic nicht antreten konnte. Gauff hat aber vorher meiner Meinung nach sehr überzeugendes Tennis gespielt. Sie hat gegen Kayla Day, gegen Maria Sakkari und gegen Alina Korneva keinen einzigen Satz abgegeben und hat meiner Meinung nach hier mal wieder einen kleinen Stempel aufgedrückt, so nach dem Motto, Leute, ich bin auch noch hier und die US Open werden sich sehr, sehr groß um mich auch drehen. Ich bin eine der Hauptpersonen bei den US Open. Ihr dürft gerne anfangen, auf mich wieder zu achten.
Ich glaube, man kann ein Argument machen, dass sie die Favoritin ist bei den US Open. Jetzt nicht die herausragende, über alle strahlende Favoritin, aber die Favoritin. Sie hat auf dem Sand eine Konstanz gefunden, hat die auf dem Rasen, der halt ihr schlechtester Belag bisher war, weitergeführt, hat ein super knappes Halbfinale verloren, hat hier auch, okay, ein relativ klares Hinten-Raus-Halbfinale verloren, obwohl Anfang des dritten Satzes war es ja nochmal eng gegen Rybakina. Und ich würde sagen, technisch hat sich das wieder einigermaßen stabilisiert. Um ihr Mentales müssen wir uns sowieso nie Sorgen machen. Das ist die tougheste, zäheste Spielerin, die es auf der Tour gibt. Und als sie damals die US Open gewonnen hat, hat sie sich da ja auch, ich sag mal, über eine Zeit reingeschwungen in diese Form, die ihr das erlaubt hat. Sie ist, glaube ich, keine, die einfach so aus dem Nichts so ein Ding wird gewinnen können. Aber wenn sie sich da über so einen Sommer reinarbeitet, dann halte ich das für realistisch. Und das ist auch eine, bei der mache ich mir jetzt keine Sorgen, in Cincinnati. Die wird jetzt nicht die erste, zweite, dritte Runde abschenken, weil die traut sich das zu, Cincinnati bis ins Finale zu spielen und dann bei den US Open dasselbe zu machen. Und platziert sie natürlich auch als eine derjenigen, die durchaus noch eine realistische Chance hat, das Jahr als Nummer 1 abzuschließen.
Und die Doppelfehlerrate hat sich tatsächlich gebessert. Sie hatte ein schwieriges Match gegen Kayla Day am Anfang. Da hat sie noch relativ viele Doppelfehler gehabt, aber insgesamt bei den Matches, das hat sich wieder in einem Normalmaß eingerichtet. Und wenn Gauff mit 4 oder 5 Doppelfehlern durch ein Match kommt, glaube ich, ist sie durchaus sehr, sehr zufrieden.
Ja, die Einzige, die es ja geschafft hat, in dieser Woche wirklich Druck auf sie auszuüben, war Rybakina. Mhm. Ich würde mal sagen, das kann passieren. Das könnte ihr natürlich auch passieren gegen Sabalenka, vielleicht gegen eine Świątek. Aber viele, glaube ich, in der Weltspitze liegen ihr im Moment durchaus als Matchup. Und die beiden, gegen die sie jetzt in den letzten Wochen verloren hat, Rybakina und Muchova, sind starke Aufschlägerinnen, vor allem wenn es wirklich drauf ankommt. Und der Rest muss sich vor ihrem Return fürchten. Und für mich geht sie jetzt wirklich, ja, du hast gerade die Leichtathletik-Europameisterschaft angesprochen, wir sind auf der Ziellinie, ich würde mal sagen, sie ist eine derjenigen, sie biegt gerade ein aus der Kurve und sie ist auf jeden Fall vorne mit dabei.
Also Coco Gauff hier im Halbfinale ausgeschieden gegen Elena Rybakina. Wir können über ein paar andere Spielerinnen auch noch sprechen. Eine Spielerin, die ich vorhin schon erwähnt hatte, ist Naomi Osaka. Die hat jetzt wegen Müdigkeit Cincinnati abgesagt, hat allerdings hier auch in Toronto wieder überzeugen können. Gegen Panna Oudwadi, gegen Elise Mertens und gegen Leila Fernandes hat sie keinen Satz abgegeben. Und dann war sie wirklich, ich habe es eben schon mal gesagt, so kurz davor, Elena Rybakina zu besiegen. Das wird sie schwer genervt haben, dass sie gegen Rybakina verloren hat. Aber sie ist wieder in der Weltspitze angekommen, Naomi Osaka. Sie hat vor anderthalb Jahren gesagt, wenn ich nicht wieder regelmäßig um Turniersiege mitspielen kann, wenn ich nicht wieder regelmäßig weit komme, dann brauche ich das dann auch nicht mehr. Aber ich finde, sie hat eine neue Präsenz auf dem Platz wieder oder eine zurückgewonnene Präsenz auf dem Platz. Und sie sieht für mich inzwischen wieder wie eine Contenderin um große Titel dann auch aus. Sie hat sich sehr nach oben arbeiten müssen, dadurch, dass sie dann viele Turniere hatte, in denen sie früh auf die top gesetzten Spielerinnen getroffen ist.
Naja, und was sie in den letzten Wochen wirklich im besonderen Maße hatte, war der teils überragende Aufschlag. Sie hatte sehr hohe Assquoten. Und das einzige Mal, dass das überhaupt in den letzten Wochen abgefallen ist, war das Match gegen Rybakina. Das heißt, da musste sie härter arbeiten, um die Punkte zu holen. Und wenn wir uns jetzt an ihre Siege zum Beispiel gegen Sabalenka und auch andere, die sie hingelegt hat, erinnern, da konnte sie sich immer auf den Aufschlag in den entscheidenden Momenten verlassen. Und der kann halt mit Rybakina mithalten. Und hier ist ihr das jetzt einmal nicht gelungen. Trotzdem war sie von der Grundlinie mit dabei. Und wie du würde ich sie auf jeden Fall auch in der wahrscheinlich etwas größeren ersten Gruppe sehen, die US Open gewinnen kann. Also es wird ja niemand überraschen, wenn sie jetzt US Open gewinne. Das käme jetzt ja nicht aus dem Nichts, sondern das wäre halt einfach, ja, okay, hat sie sich jetzt über ein paar Monate erarbeitet. Bin mir immer noch nicht sicher, ob sie dauerhaft Sabalenka besiegen kann. Kann mir auch vorstellen, dass Świątek für sie ein schwieriges Matchup ist. Andere Gegnerinnen, denke ich, hätte sie eigentlich ganz gut im Griff. Ich würde sie normalerweise auch gegen Rybakina zum Beispiel vorne sehen im Moment. Und von daher auch realistische US Open-Favoritin.
Ist Madison Keys noch eine Top-Favoritin für dich für die US Open?
Ja, ich meine, hier jetzt ja eine schwächere Leistung gehabt. Was sie, müssen wir sagen, ausgezeichnet hat über die Jahre, ist, dass sie bei Grand-Slam-Turnieren einfach besser ist als auf dem Rest der Tour. Also sie ist eine, die eine Nervenstärke hat, auch wenn sie nicht immer, ich sag mal, das konstanteste Spiel hat.
Ja. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn wir irgendwann übernächste Woche unsere Vorschau machen, erwarten.
Und du weißt einfach, ich werde jede Frage zu Keys mit Ernsthaftigkeit beantworten.
Natürlich, also. Natürlich. Und sie ist nach wie vor nicht in irgendeiner Weise von irgendeinem Podest runtergestoßen worden von Philipp. Ein, zwei Spielerinnen, die würde ich gerne noch ansprechen. Wir haben jetzt schon sehr viel über das Turnier gesprochen in Toronto, aber es war objektiv besser als das in Montreal. Alina Kornejewa hat zum ersten Mal ja so den Auftritt auf der großen Bühne gehabt. Sie hat hier das Achtelfinale erreicht, hat gegen Polina Kudermetova gewonnen, dann gegen Emma Navarro 6-2, 6-2 und dann gewinnt sie ja noch gegen Iva Jovic 6-3, 6-4, hat dann gegen Coco Gauff ein bisschen auf die Ohren bekommen. Aber Alina Kornejewa, die vor 3,5 Jahren 2 Grand Slams bei den Juniorinnen gewonnen hat, unter anderem gegen Mira Andreeva in einem Finale bei den Australian Open damals, das habe ich noch gesehen, die beiden haben ein etwas auseinanderdriftenden Weg genommen die letzten 3 Jahre. Die eine hat einen Grand Slam gewonnen, die andere hat jetzt gerade mal so die Top 70, Top 80 erreicht. Aber Kornejewa hat hier meiner Meinung nach einen ersten Ansatzpunkt gegeben, dass mit ihr in Zukunft zu rechnen sein wird.
Ja, und Andreeva hat ja am Anfang auch eher zumindest teils klare Niederlagen gegen Gauff gehabt. Ich glaube, Gauff ist halt so ein harter Gradmesser. Da muss man sich erstmal auf das Niveau arbeiten. Und wir hatten Kornejewa nach dem Turnier in Athen schon mal kurz erwähnt. Da hatte sie das Halbfinale erreicht und aber gegen Sakkari keine Chance gehabt. Trotzdem ist das hier natürlich ein Schritt weiter, bei einem Tausender-Turnier zu bestehen und eben nicht nur ein Match zu gewinnen, sondern dann über eine Woche mitzuhalten. Und jetzt kommt für sie wahrscheinlich schon die nächste Bewährungsprobe, die da heißt, bei einem Grand Slam exakt das hinzulegen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie bei ihrem Spiel auch zumindest dauerhaft in die Top 50 einziehen sollte. In der Theorie sollte es auch weiter nach oben gehen, aber will es erst mal sehen, weil es halt doch nach den Verletzungen ja eine Weile gedauert hat, bis sie sich so auf dem Level stabilisiert hat. Aber man guckt sich ihr Spiel an und ich sehe im Moment zumindest keine krasse Schwäche. Ich sehe aber auch noch nicht so den einen überragenden Schlag, den man häufig braucht, um oben mitzuhalten. Nur es sollte halt reichen, um lange, lange oben mitzuhalten. Also oben jetzt erstmal Top 50, Top 30 und dann gucken wir mal. Mhm.
Alina Kornejewa, auch die werden wir in den nächsten Wochen, Monaten mal beobachten können. Und eine Spielerin, die wir jetzt noch erwähnen müssen, weil sie die Ticketverkäuferin Nummer 1 war in Toronto, das ist Alexandra Ayala. Die hatte in der Woche zuvor in Washington gewonnen gegen Jessica Pegula das Turnier und Jessica Pegula hat gesagt, es ist nicht unbedingt angenehm, aber Was du hier für Fans und Fangruppen mitbringst, das ist schon atemberaubend und es hat mir sehr Spaß gemacht, in dieser Atmosphäre zu spielen. Dann gaben das Turnier in Toronto bekannt, dass Eala in der Night Session am Mittwochabend spielen wird. Die Tickets waren innerhalb von 30 Minuten ausverkauft. Alexandra Eala hat hier eine derart große Anhängerschar hinter sich, auf jedem Turnier inzwischen, auf dem sie ist. Das ist atemberaubend. Für sie war im Achtelfinale gegen Belinda Bencic Schluss. Die hat relativ humorlos mit 6-4, 6-0 gewonnen. Aber wie sich Eala vorher durchgesetzt hat gegen Alicia Parks, dann auch gegen Katie McNally, das war ziemlich stark. Und vor allen Dingen, wie gesagt, was sie an Zuschauerinnen und Zuschauern da mitbringt, das ist bemerkenswert. Ich habe es Anfang des Jahres in Melbourne gesehen. Da waren die Organisatoren in Melbourne noch nicht darauf vorbereitet. Nächstes Jahr werden sie darauf vorbereitet sein. Die US Open werden darauf vorbereitet sein, sie auf einen größeren Platz zu packen. Und in Toronto wusste man sehr früh, die verkauft uns ein paar Tickets.
Ja, und die ist eine relevante Spielerin geworden. Kann man einfach nicht anders sagen. Also die ist 15, glaube ich, jetzt im Race. Ich gucke kurz. Ja, 15, ein Platz vor Osaka. Die hat in den letzten 9 Matches 7 oder eine Bilanz von 7-2 gegen Top-10-Spielerinnen. Also die auch bei Grand-Slam-Turnieren zwischendrin. Die ist also eine, die herausfordernd ist für die Weltspitze. Das heißt nicht, dass das so bleiben muss. Jetzt kommt wahrscheinlich die Phase, wo sich das so ein bisschen konsolidiert, weil sich die Top-Spielerinnen und deren Teams beginnen werden, mit Eala zu beschäftigen. Und was kann man machen? Und natürlich diese Schwäche beim zweiten Aufschlag bleibt. Die kann man einfach nicht wegreden. Auf schnellen Hartplätzen ist es, glaube ich, schon so, dass sie dann vom linkshänderen Aufschlag profitiert, weil er so ein bisschen einfach nach außen wegrutscht. Und wenn sie einen harten Return bekommt, dann kann sie damit, glaube ich, mehr anfangen als auf dem Sand. Aber es ist schon, also natürlich bewundernswert, wie sie mit der Gesamtsituation umgeht, mit der Erwartungshaltung, die an sie besteht und dass sie einfach durchzieht und zwar Woche für Woche, dass sie zeitgleich leistungstechnisch zumindest aufgeschlossen hat in Richtung Top Ten, dass sie die großen Spielerinnen eben nicht nur ein bisschen ärgert, sondern bei denen im Moment mithalten kann. Jetzt ist ja die Frage, ist sie auch schon eine, die wir bei News Open mitrechnen müssen? Ich glaube noch nicht ganz. Also ich sehe sie noch nicht auf dem Osaka-Niveau, erst recht nicht auf dem Goff-Niveau. Und trotzdem wäre auch das langsam keine Überraschung mehr, wenn sie da ein Halbfinale erreicht. Oder na, Titel wäre wahrscheinlich schon noch eine Überraschung. Aber es ist extrem beeindruckend, was sie gemacht hat. Und ich habe bei ihr absolut falsch gelegen. Ich habe ihr das nicht zugetraut. Und heißt nicht, dass sie jetzt auf ewig in den Top Ten bleibt, aber allein schon der Lauf in den letzten Monaten ist sicherlich eine der größeren Geschichten, die wir im Tennis in den letzten Jahren gehabt haben.
Absolut. Also, Alexandra Eala hier ist im Achtelfinale ausgeschieden, aber ihre Sessions bzw. ihre Matches waren alle ausverkauft. Das war das Turnier in Toronto. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über das Turnier in Montreal sprechen. Und ja, natürlich hatte das Turnier in Montreal auch gute Geschichten. Aber wenn 8 der Top 10 Gesetzten nach 2 Runden ausgeschieden sind, dann ist etwas faul. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk. Ben Shelton hat das Turnier in Kanada gewonnen und quasi seinen Titel verteidigt. Warum nur quasi? Weil er letztes Jahr in Toronto diesen Titel geholt hat, dieses Jahr in Montreal. Er hat jetzt also die beiden Turniere abgegrast und auch hier den Titel geholt. Bei einem Turnier, bei dem sich Stefanos Tsitsipas darüber beschwert hat, dass der Boden uneben ist, bei dem auch andere Spieler zwischendurch gemoppert haben und vor allen Dingen, wo das Turnier-Draw aber sowas von richtig zerfallen ist im Laufe des Turniers. Ben Shelton hat sich dadurch nichts anhaben lassen. Er ist also wirklich auf Reiseflughöhe durch dieses Turnier gecruised. Jensen Brooksby, Sisu Bergs, Jean Fonseca, Jakub Menschik, Lerner Tien und im Finale Brandon Nakashima haben alle keinen Satz gewonnen. Das war eine der dominantesten Aufschlagsleistungen, die ich seit langer Zeit gesehen habe.
Und unter Umständen seine beste Return-Leistung. Also ich glaube, er hat in jedem Match mehr als einen Break geholt. Und das hört sich jetzt selbstverständlich an, ist aber bei ihm nicht unbedingt so gewesen. Man konnte sicherlich sagen, dass er in den Top 50 einer der 3 schlechtesten Returner bisher war. Ich weiß auch nicht, ob sich das dauerhaft ändern wird. Ich weiß auch noch nicht, was das jetzt hier für die Zukunft bedeutet. Aber ich glaube, wir können festhalten, es ist sicherlich die beste Woche, die er bisher als Profi gespielt hat. Und du hast deinen Gegner vorgelesen. Das war eben nicht die erste Güteklasse. Aber das waren Leute, die sich zutrauen sollten, ihn herauszufordern und sich eigentlich auch einigermaßen auf Augenhöhe mit ihm sehen sollten. Vor allen Dingen
Hartplatz ihren besten Belag sehen.
Ja. Und vor allem von Zeka, Menschik, Tien, das sind die Herausforderer, die Sheltons Position haben wollen. Und zumindest Menschik und von Zeka sollten sich diese Position auch in den nächsten Jahren holen. Kann natürlich sein, dass Shelton noch ein Stückchen weiter nach oben geht. Und für mich wirklich, also du hast den Aufschlag angesprochen, war brutal diese Woche. Vorhand war super. Der auffälligste Schlag war irgendwie halt der Return. Bisschen tiefer zwischendrin gestanden, teils sehr tiefe Returns unterbekommen, teils sogar Winner aus Returns gehabt. Das war schon beeindruckend. Und er hatte ja letztes Jahr auch in Kanada gewonnen. Da war es ein bisschen schwieriger. Da hat er schon unter anderem schon mal Taylor Fritz schlagen müssen. Das ist schon nochmal eine andere Güteklasse. Und kam dann hier in die US Open rein und hat auch super Tennis gespielt. Sah aus wie jemand, der jetzt wirklich ein Faktor bei Grand Slams sein könnte. Und dann muss man sagen, hat er ja einfach schlechte French Open und schlechte Wimbledon gespielt. Und ich war da enttäuscht worden. Und ich kann mir vorstellen, er war auch enttäuscht. Und dass er sich umdreht und hier wiederkommt und Tausender gewinnt. Er war dann ja auch der Favorit nach, weiß ich, 3 Tagen. Und dass er das dann durchzieht, also Chapeau.
4 seiner 5 besten Return-Leistungen in diesem Jahr sind in Montreal gewesen. Das Match gegen Jakub Menschik, das gegen Leonard Tien, das gegen João Fonseca und das gegen Jenson Brooksby. Das waren 4 seiner 5 besten Return-Leistungen in diesem Jahr. Nur bei den Australian Open gegen Dane Sweeney in der 2. Runde, da hatte er noch eine bessere Return-Leistung.
Ja, man muss natürlich sagen, hier Finale jetzt gegen Nakashima. Nakashima hat brutal aufgeschlagen selber. Also da hat man jetzt vielleicht auch nicht die Top-Leistung gegen den Aufschlag. Und eben, ich finde es sehr schwer zu sagen, bedeutet das jetzt was?
Weil die Frage wollte ich dann auch gleich mal stellen, weil ich tue mich auch schwer.
Naja, weil eben, also das für mich wischt es nicht weg, was in Paris und London passiert ist. Da war er zwischendrin, gerade in Paris, in der Position, wo man annehmen konnte, er sollte das Finale erreichen. Und dann ist er so, so schnell ausgeschieden. Und in Wimbledon, finde ich, war absolut mehr von ihm zu erwarten nach der Vorbereitung. Und er hat einfach enttäuscht. Und er muss das jetzt bei den US Open unterstreichen. Und wir können natürlich gleich noch darüber reden, wer vielleicht bei den US Open spielen wird und wer nicht. Aber er müsste sich da halt als ein Favorit aufs Halbfinale sehen und es dann auch erreichen. Das hat er natürlich schon geschafft, aber für mich ist er jetzt alt genug und erfahren genug, dass er das, was er jetzt hier gezeigt hat, absolut bei Grand Slams unterstreichen muss. Und da war er mal ein Experte für und das, glaube ich, muss wiederkommen.
Mir hat in Paris und in Wimbledon dann ein kleines bisschen seine Kreativität gefehlt und ich glaube, dass er das auf den Hartplätzen, gerade in den USA, so ein bisschen kaschieren kann, dadurch, dass er diesen fulminanten Aufschlag hat. Inzwischen dann, wir haben es jetzt gesehen in Montreal, den Return von seinen Gegnern besser lesen kann und da waren ja nicht nur Spieler wie Leonard Tien dabei, da war jemand wie Jakub Menschik dabei und da hat er über 50% der Return-Punkte gewonnen. Jakub Menschik ist nun wirklich kein Spieler, der einen schlechten Aufschlag hat. Und mir fehlte die Kreativität und ich fand auch, dass er zwischendurch also wirklich fantasielos spielte und vielleicht kann er das durch dieses überwältigende Spiel, was er dann jetzt hier in Montreal gezeigt hat, vielleicht kann er das dadurch ein bisschen kaschieren, dass er gar nicht so viele Lösungen für Probleme suchen muss, weil diese Probleme sich gar nicht auftun, dadurch, dass er das im ersten oder zweiten Schlag einfach rausnimmt.
Ja, ich meine, vor allem, wenn die Vorhand läuft, ist es natürlich etwas, was ihm sehr viele andere Probleme abnimmt. Also ich meine, ich finde das ästhetisch immer fantastisch bei Linkshändern, Linkshänderinnen, wenn die sich in den Court hineinbewegen und dann halt einfach eine Vorhand im Steigen nehmen können und die Linie entlang ziehen. Hat er hier teilweise zur Perfektion gezeigt. Und die Gemengelage ist ja schon einfach so, also können wir nochmal den Elefanten hier im Laden ansprechen, dass eben Sinner und Alcaraz nicht nur hier nicht gespielt haben, sondern auch in Cincinnati nicht spielen. Und beide zumindest ohne Vorbereitung in die US Open reingehen, wenn sie denn spielen. Und das heißt, wir befinden uns eigentlich in einer ähnlichen Lage, die ihm in Paris und in Wimbledon nicht gelungen ist. Und jetzt, eigentlich sollte er den Anspruch haben, in Cincinnati auch mindestens das Finale zu erreichen. Aber kann er das? Wir werden sehen.
Ein ziemliches Vakuum momentan. Lass uns dann gleich mal von diesem Turnier weggehen und lass uns über den Elefanten im Raum sprechen, über Jannik Sinner und über Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz hat gesagt, wegen seiner Handgelenksverletzung kommt Cincinnati noch zu früh, aber er sei auf einem guten Weg. Und bei Jannik Sinner hatte sich schon in der Woche vor Montreal hatten sich schon die Nachrichten gestapelt, wo gesagt worden ist, er ist in Mailand, er ist in Mailand bei einem Spezialisten und das ist nicht in irgendeiner Weise vorher abgesprochen worden, sondern das war eine quasi Übernachtaktion. Er hat Knieprobleme momentan, musste deswegen jetzt Cincinnati absagen und ist jetzt ein absolutes Vakuum. Und wir haben das letztes Jahr erlebt, als Jannik Sinner 3 Monate wegen Dopings gesperrt war, dass die seine Konkurrenten nicht damit umgehen konnten. Ben Shelton konnte jetzt hier in Montreal damit umgehen, der Rest der Konkurrenz hat es nicht geschafft. Vielleicht auch zum Teil, weil Müdigkeit so ein kleines bisschen dabei war und die Dog Days des Tennis auch angebrochen sind. Aber es ist ein Vakuum da. Es ist momentan nicht das beste Niveau, was wir erleben, und es ist eine Riesenchance für alle Spieler hier, die großen Titel zu gewinnen.
Ja, und es erinnert ja ein bisschen an die Phase, als so langsam die Dominanz von Alcaraz und Sinner begann. Und es müssten die French Open vor 2 Jahren gewesen sein, wo die beiden ja auch im Halbfinale aufeinander getroffen sind und beide mit Verletzungs- bzw. Krankheitsproblemen reingekommen waren. Sinner hatte eine Sandplatzsaison, wo er zwischendrin, glaube ich, länger krank war, irgendwie 1,5 Wochen im Bett lag, irgendwie nicht so richtig in Form gekommen ist und absolut mit Fragezeichen in die French Open reingekommen ist. Alcaraz hatte damals, meine ich, auch Armprobleme. Da war gar nicht klar, ob der spielen würde. Das war dann sein erster French Open-Sieg. Und nicht mit ganz so viel Fragezeichen, weil die beiden natürlich jetzt schon so viel bewiesen haben und Sinner ja auch ohne Vorbereitung Wimbledon gewonnen hat und auch schon mehrfach die Australian Open gewonnen hat. Trotzdem gehen wir mit einigen Fragezeichen in die US Open rein. Und jetzt ist ja auch die Frage, wie kontextualisieren die Spieler jetzt Cincinnati? Also die Verbliebenen, sagen die sich, naja, okay, ist jetzt das letzte große Vorbereitungsturnier auf die US Open. Also ich schaue mal, dass ich bis dahin in Form komme. Oder wird es welche von denen geben, die sagen, naja, was eine Chance, ich will einen Masters gewinnen. Und das ist jetzt erstmal mein erstes Ziel. Und ich kann mir vorstellen, dass wir da verschiedene Prioritäten sehen werden oder Setzungen der Prioritäten sehen werden. Aber ich wüsste auch nicht, auf was ich als Spieler jetzt setzen würde. Baue ich drauf, vielleicht bei den US Open meine eine große Chance zu haben und versuche da in Topform zu sein oder versuche ich hier in einem Masters-Turnier zu gewinnen, was unter Umständen in den nächsten Jahren nicht leichter werden wird bei der Dominanz von Sinner und Alcaraz.
Also wenn ich eins gelernt habe in den letzten Jahren, war aber, dass das Turnier in Cincinnati meistens das sportlich bessere Turnier war. Wir erinnern uns an das Finale vor ein paar Jahren, Alcaraz gegen Djokovic, was wirklich ein überragendes Finale damals war. Letztes Jahr haben wir einen Stinker als Finale gehabt, als Jannik Sinner aufgeben musste nach 0-5. Aber ich glaube, dass dieses Turnier in Cincinnati immer noch ein kleines bisschen mehr Wert hat für die Spieler, auch wenn es nur 1000 Punkte gibt wie in Montreal, als das Turnier in Kanada. Und es ist so eine kleine Unwucht, wie ich finde, die dort besteht.
Ich kann mir auch vorstellen, zum Beispiel für Fritz wäre das ein echt großer Sieg.
Ja.
Also das kann ich mir vorstellen. Ich kann es mir auch für Shelton vorstellen, dass das eine große Nummer wäre. Natürlich sowieso für die Reihe dahinter, jemand wie Tien, das wäre es. Mhm. Aber auch, für Djokovic ist es egal, für Zverev ist es wahrscheinlich weitestgehend auch egal. Aber alles dahinter wäre es eben nicht nur Masters-Sieg, sondern ich würde dir zustimmen, auch ein größerer Masters-Sieg als in Kanada.
Also, Jannik Sinner und Carlos Alcaraz werden in Cincinnati nicht antreten, sind auch in Montreal nicht angetreten. Und so gab es dann ein Feld, was sehr früh ein Draw, das sich sehr früh sehr geöffnet hat. Und ein Profiteur davon war Brandon Nakashima, der hier zum ersten Mal das ein Tausender-Finale erreicht hat. Und das hat er getan mit Siegen über Daniel Altmaier, mit Titouan Drogé gegen Arthur Randaknecht. 7-5 im dritten Satz war ein tolles Match. Dann gegen Luciano Daderi 6-2, 6-3 und dann gegen Rafael Rodin 7-6, 6-4. Sein stärkster Sieg, sein bester Sieg und der wahrscheinlich der Sieg mit den meisten, naja, also der am meisten hängen bleibt hier in diesem Turnier. Er hatte nicht die ganz große Auslosung und wenn man sich die Auslosung von Nakashima anschaut, wird man fragen, war das ein 250er oder ein 1000er Turnier? Das darf ihm völlig egal sein. Ich glaube trotzdem noch nicht daran, dass das nachhaltig ist, dass Brandon Nakashima, meiner Meinung nach ist er die Älteren werden sich erinnern an ihn, ein Robbie Ginepri 2.0.
Ja, es wird vermutlich ein singuläres Ereignis bleiben. Dieser Finaleinzug bei einem Masters-Turnier ist für mich eigentlich nur vorstellbar, weiß ich, wenn in Paris halt die Hälfte der Leute nicht spielt oder eben in Kanada die Hälfte der Leute ganz früh ausscheidet, weil er hat einen tollen Aufschlag, keine Frage. Er hat ein relativ stabiles Grundlinienspiel, aber wie so viele eine wackelige Vorhand. Die von dem, was ich jetzt gesehen habe, war gut in dieser Woche. Und trotzdem, normalerweise bei jedem größeren Turnier sollte er in den entscheidenden Matches ausscheiden. Und daher, Ginepri hatte ja dann mal irgendwann tolle US Open, hat mal ein Achtel- oder Viertelfinale erreicht. Ja. Das ist sicherlich auch drin. Aber wie du sehe ich ihn jetzt nicht als jemand, der auf einmal in Richtung Top Ten aufgestiegen ist. Und für mich verkörpert das natürlich auch viel mehr das Turnier hier als jetzt Shelton. Shelton kann man schon erwarten, dass er bei einem Masters irgendwie Viertel-, Halbfinale erreicht und wenn es läuft, auch einen Sieg holt, dass Nakashima ein Finale erreicht. Boah, das ist schon sehr überraschend.
Ja, wie gesagt, ich möchte da nichts von wegnehmen von diesem Finaleinzug, aber ich glaube nicht, dass er die Klasse hat, um dann die Top 10 anzugreifen oder die Top 5 anzugreifen und dass das ein Event sein könnte für ihn, was wir dann nicht so häufig sehen. Wir haben vor 2 Jahren Alexei Popperin gesehen, der das Turnier gewonnen hat. Wir haben vor 4 Jahren Pablo Carreño Busta gesehen, der das Turnier gewonnen hat. Irgendwie zeigt Montreal immer so ein bisschen Freak-Ergebnisse dann auch. In diesem Fall war es dann so, dass Brandon Nakashima diese Auslosung für sich genutzt hat. So kann man das einfach mal sagen. Und dass man sagt, ja, um dann den Glauben bei mir dann zu fördern, dass er vielleicht einer für größere Aufgaben sein kann, das möchte ich dann erst nochmal sehen. Er hat 4 Top-10-Siege in seiner Karriere gehabt, 2-mal gegen Alex de Minaur. Das war einmal in Queen's Club dieses Jahr und einmal in Washington in diesem Jahr und vorher nur Andrei Rublev und Holger Rune. Ansonsten 4-21 seine Top-10-Bilanz. Auch die ist jetzt nicht so, dass man sagt, da steht uns Größeres ins Haus.
Ja, das biegt man normalerweise nicht um. Denn selbst jemand, der dann irgendwie den Sprung von hinten nach vorne macht, hat vielleicht eine Top-10-Bilanz von 7-16 oder sowas und beweist das halt schon öfter. Und vor allem natürlich kommt er oder sie gerade bei Grand-Slam-Turnieren in die Situation, überhaupt diese Top-10-Siege zu landen. Und das hat man jetzt bei ihm nicht gesehen. Und für ihn ein riesiger Erfolg, allerdings wahrscheinlich keiner, der sich jetzt nachhaltig fortsetzen wird.
Brandon Nakashima hat allerdings im Halbfinale Rafael Roda besiegt. Rafael Roda ist im Moment in der Weltrangliste auf Platz 11. Hätte er das Finale erreicht, wäre er unter den Top 10 gewesen und dann hätte er Boris Becker abgelöst als der am schnellsten nach seinem Karrierebeginn die Top 10 erreicht. Boris Becker hat es damals nach 200 Tagen erreicht, oder von Top 100, glaube ich, in die Top 10. Rafael Roda wäre nach 140 Tagen dabei gewesen. Es ist insgesamt schon ein kometenhafter Aufstieg von Roda, der hier im Halbfinale ausgeschieden ist und der vorher dann auch eigentlich der Welt bekannt gegeben hat, Leute, ich bin hier und ich werde bleiben. Er hat gegen Quentin Moutet gewonnen, dann hat er gegen Lorenzo Musetti in 2, gegen Jerzy Lehecka in 2, gegen Arthur Fies in 2 gewonnen. Und das ist schon eine etwas andere Auslosung als die von Brandon Nakashima. Das muss man einfach mal in diesem Kontext dazu sagen, auch wenn Musetti gerade von Verletzung zurückkommt, Jerzy Lehecka zwischendurch etwas volatil in seinen Leistungen ist und auch Arthur Fies vielleicht noch nicht zu 100% wiederhergestellt ist. Trotzdem war das eine andere Auslosung. Und bei Rafael Roda bin ich mir sehr, sehr sicher, dass der ein ziemlicher Fixpunkt in den nächsten Jahren in den Top Ten sein wird.
Ich glaube, man kann bei beiden sagen, sie haben ihre direkte Konkurrenz besiegt. Also Nakashima, diejenigen, die auch ihre so ein Peers. Resultat erreichen wollen. Und Roda, diejenigen, die mit ihm um welche Bereiche auch immer spielen werden. Also, ne, wir haben da so im Frühjahr das so ein bisschen gesagt, was man halt in so Fällen sagen sollte. Nämlich, okay, er hat jetzt schon mal gezeigt, er hat das Talent, um in die Top 20 reinzukommen. Und jetzt müssen wir sehen, wird er noch besser? Was passiert da noch? Es ist sehr beeindruckend. Natürlich profitiert er zeitgleich auch davon, dass es eben ein bisschen wackeliges Jahr ist in den Top 10 bei den Herren. Und zeitgleich kann man sagen, ja, okay, der ist so jung, da könnte noch ein Sprung drin sein. Und er hat halt, muss man sagen, jetzt eine extrem gute Return-Phase. Ich glaube, ja, es war Matthew Willis, glaube ich, der das rausgearbeitet hatte. Ne? Mhm. Auch ein Tennisstatistiker, der gezeigt hat, Demnach, wie man es anschaut, hat er wahrscheinlich im Moment den drittbesten Return gegen erste Aufschläge. Und er kommt relativ nah ran an Alcaraz und Sinner. Und diese Fähigkeit korreliert in den letzten 20 Jahren häufig mit denjenigen, die wirklich ganz weit nach oben kommen. Also es gibt auch andere Wege nach oben, zum Beispiel wirklich ein brutal guter Aufschlag, wie in Zverev oder Federer hatten. Aber der fast sicherere Weg ist, wenn man halt ein überragender Returner gegen den ersten Aufschlag ist. Und er schafft es tief und mit Geschwindigkeit zu returnieren. Und beim zweiten wird er noch besser werden, also gegen den zweiten Aufschlag. Sein eigener zweiter Aufschlag wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser werden. Und dann haben wir jemanden, der wahrscheinlich schon Top-8-Niveau hat. Und dann wird sich halt zeigen, kann er die großen Matches gewinnen? Hat er da die Nerven, hat er die Fähigkeiten für? Es ist schon natürlich erstaunlich, was er für einen Sprung gemacht hat in den letzten Wochen. Also das kam irgendwie mit Ansage im zweiten Halbjahr 2025, dass der in die Top 100 geht. Dass der gleich in die Top 10 geht, ist natürlich schon abgefahren. Und ich denke, hätte er nicht das Finale vorher auch noch in Washington gespielt, dann hätte er hier, denke ich, das Match gegen Nakashima gewonnen. Denn er schien mir schon einfach ein bisschen platt. Jetzt vielleicht nicht völlig erschöpft, aber hey, hat jetzt ein paar Wochen am Stück Tennis gespielt. Ich glaube, es war der eine Schritt zu viel. Und der könnte halt wirklich ein Faktor in den nächsten Wochen und Monaten werden. Und das wäre natürlich schon erstaunlich, wenn der es irgendwie, weiß ich, in die Top 6 oder so bis Ende des Jahres schafft. Ist nicht völlig unmöglich.
61 Matches hat er in diesem Jahr schon gespielt, 47-14. Er hatte 5 Matches gegen Top-10-Spieler, davon hat er 1 gewonnen, auch gegen Alex de Minaur. Gegen Jannik Sinner hat er in Madrid verloren, gegen Alexander Zverev in Roland Garros, wir erinnern uns. Und gegen Taylor Fritz hat er 2-mal verloren in Delray Beach Anfang des Jahres und jetzt in Washington im Finale, wo Taylor Fritz das Turnier dann auch am Ende gewonnen hatte. Ich finde, er hat schon ein relativ reifes Spiel. Also da ist wenig überhastet in seinem Spiel. Ich habe gestern Martin Landaluce kommentiert und der hat hinterher gesagt, naja, so spiele ich. Zwischendurch geht der Ball in den Wald, aber ich möchte so spielen und ich möchte auch so die Matches gewinnen. Rafael Roda hat davon nicht viel. Er sagt, oder beziehungsweise er hat einen super Aufschlag schon. Er hat wirklich gute Grundschläge. Du hast den Return hier gebracht gegen Brandon Nakashima. Das war eine seiner schlechteren Return-Leistungen. Nakashima hat alles auch wirklich einen monströsen Aufschlag. Und so hatte auch Taylor Fritz einen guten Aufschlag. Und so hat auch Jannik Sinner und Alexander Zverev einen guten Aufschlag. Und das wird wahrscheinlich dann die nächste Evolutionsstufe für das Spiel von Rafael Roda sein.
Aber wenn er die nimmt, dann wird es halt langsam
dann
echt.
Dann wird's kritisch für die Gegner, ja.
Ja, weil du hast den Spiel angesprochen. Wir hatten im Frühjahr viel über sein Grundlinienspiel gesprochen. Und der hat halt eine sehr große Sicherheit. Egal, ob er auf der Grundlinie steht, ein Stück hinter der Grundlinie oder ob er sogar in den Court reinkommt. Er kann halt wirklich früh nehmen. Er hat eine Spielintelligenz und eine Ruhe am Ball, um zu verteilen. Er kann teilweise brutal gut die Linien entlang gehen. Das ist schon ziemlich komplett dafür, dass ja doch so viel Zweifel an seinem Spiel nach den Junioren bestand, dass er zumindest ganz kurz übers College gegangen ist. Das spricht normalerweise dafür, dass das Umfeld denkt, ja, noch ganz reicht's nicht. Muss man sagen, nach einem halben Jahr College hier so einen Aufstieg hinzulegen, ja. Ja, ist natürlich schon super beeindruckend. Und es ist halt schwer, ihn jetzt schon als potenziellen Herausforderer für Alcaraz und Sinner zu sehen. Auf der anderen Seite war wahrscheinlich auch immer klar, irgendwann wird irgendwer aus dem Nichts kommen. So passiert es fast immer im Tennis. Er könnte ein Kandidat sein, aber jetzt müssen wir natürlich erst mal schauen. Kann er das irgendwie gegen die ganz Großen beweisen? Kann er das bei Grand-Slam-Turnieren beweisen? Zieht er jetzt zum Beispiel wirklich auch noch in Cincinnati durch? Ich an seiner Stelle, glaube ich, würde einfach mal rausziehen. Aber der ist wahrscheinlich jung genug, dass er das machen kann. Ja, ist schon irgendwie abgefahren.
Wir in unserem Alter, wir würden rausziehen. Oder ist noch keine 20.
Na, und eins muss man noch sagen, weil wir eben Becker angesprochen haben. Das Ding war bei Becker, also Becker hat natürlich einen Grand Slam gewonnen, das hat auch geholfen, weil das waren natürlich einfach sehr viele Punkte. Er hat das ohne herausragende Resultate bei Grand Slams gemacht. Und das ist natürlich das Abgefahrene. Der hat einfach eine Konstanz wie ein Top-10-Spieler. Und das sollte man in dem Alter eigentlich nicht haben, wenn man gerade nicht mal, also der war 2 Monate gefühlt auf der Challenger-Tour. Das ist halt das Abgefahrene. Wenn er das seine Karriere durchzieht, dann bleibt er halt da oben.
War das leichte Kritik an Inkonstanz von Boris Becker, als er 17 war?
Nee, das war
ein... Ich merke mir sowas.
Ja, ich habe auch das Gefühl, du bist etwas verärgert, dass dieser Rekord hier gebrochen werden kann. Nee, es ist, Es kann auch versteckte Kritik an Roda sein. Es kann ja einfach sein, dass Roda einfach jemand ist, der konstant abliefert, aber keine Höhepunkte hat. Also sind wir ehrlich, das Viertelfinale bei den French Open gegen Zverev, das war jetzt aber nicht sonderlich berühmt.
Das war tatsächlich nicht gut. Ne?
Also, du hast recht. Ich weiß ja nicht. Also das kann eben auch passieren. Und dann ist es schön, dann haben wir den nächsten Thomas Berdych, aber eben nicht den nächsten Sinner oder Alcaraz. Aber und da zu Sinner und Alcaraz können wir Becker nun wirklich dazuschlagen.
So, vielen Dank. Das hast du die Kurve nochmal gerade bekommen. Am sportlichen Teil von Boris Becker lasse ich keinerlei Kritik aufkommen. Das auch nach 27 Jahren, nachdem er seine Karriere beendet hat. Lass uns mal bitte über das Favoritensterben hier sprechen. Da können wir gleich als erstes über Alexander Zverev sprechen. Er hat gegen seinen Leib- und Magengegner Zeljan Griekspoor verloren in 3 Sätzen. Griekspoor hat gut gespielt, Zverev hat wirklich nicht gut gespielt. Es wird ihm relativ egal sein. Hätte er diese Niederlage häufiger gehabt in dieser Saison, glaube ich, da würde er sich vielleicht Gedanken machen, aber er kam dann aus dem harten Trainingsblock dann auch in der Rafa Nadal Academy zurück, hat sein erstes Spiel gegen einen Spieler gespielt, der ihm wirklich nicht behagt mit Zeljan Griekspoor, hat das verloren. Ich möchte nicht in irgendeiner Weise Fürsprecher für Zverev sein, aber ich glaube nicht, dass er sich da große Gedanken drum gemacht hat um die Niederlage.
Ja, ich weiß gar nicht, warum er gespielt hat. Also vielleicht, weil es irgendwie ganz bequem lag, aber es gab keinen Grund, außer er hat sich realistisch ausgerechnet, die Nummer 1 zu übernehmen. Aber wir wissen, wenn Sinner gesund ist, dann ist er auf den Hallenböden fast unschlagbar. Also der wird wahrscheinlich die zweite Jahreshälfte wieder locker durchziehen und dann auch das Jahr als Nummer 1 beenden. Also da gab es aus meiner Sicht jetzt nicht viel Grund zur Annahme, vor allem weil da ja noch nicht klar war, dass Sinner nicht in Cincinnati spielen würde. Dann ist natürlich so, dass er eine Pechauslosung gehabt hat. Es kann auch sein, dass ihm so ein bisschen die Motivation fehlt. Er hat ein Grand-Slam-Turnier gewonnen, er hat noch ein Finale erreicht. Es kann einfach sein, dass er jetzt ein paar Wochen oder Monate durchhängt. Ist quasi allen passiert, sehen wir auch bei André, war auf der Damenseite. Mhm. Warten wir mal Cincinnati ab, da ist die Auslosung ehrlicherweise ziemlich leicht. Ein Viertel- oder Halbfinale sollte eigentlich drin sein, aber ob er sich jetzt, wenn es in den großen Matches in Cincinnati wirklich drauf ankommt, so motivieren kann wie in den Wochen davor, naja, warten wir mal ab.
Die Saison war extrem konstant und wie gesagt, deswegen habe ich dann auch das Gefühl gehabt, dass er jetzt verloren hat in der ersten Runde. Das wird ihn jetzt nicht wirklich groß jucken. Er ist einer der 3 stärksten Spieler in diesem Jahr gewesen. In Abwesenheit von Carlos Alcaraz war er der 2. stärkste Spieler in diesem Jahr. Er hat einen Grand-Slam-Titel gewonnen. Ja. Aber bei den anderen, und dann müssen wir wirklich mal sagen, und ich mache das nicht, weil ich in irgendeiner Weise etwas kleinreden will. Das ist ein Tennis-Podcast und ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit, auch das Herrentennis natürlich nach vorne zu bringen. Aber Félix Auger-Aliassime hat noch wegen einer Rückenverletzung abgesagt. Er wäre hier an 2 gesetzt gewesen. Wenn wir dann durchgehen, an 3 war Alex de Minaur gesetzt. Der ist im Moment nicht in der Form, in der Verfassung, um wirklich vorne anzugreifen. Daniil Medvedev verliert in der ersten Runde gegen Botik van der Sandsrulp. De Minaur verliert in der 2. Runde gegen Cameron Norrie. Lorenzo Musetti ist in der 3. Runde gegen Rafael Rodin ausgeschieden. Jiří Lehečka hat im Achtelfinale gegen Rafael Rodin verloren. Na gut, Flavio Corbolli war in 6 gesetzt, verliert gegen Yannick Hanfmann in 2 Tiebreaks. Francis Tiafoe geht in der 3. Runde gegen Arthur Randaknecht raus, muss dann aufgeben. Aber wir müssen sagen, dass Top-Tennis, wenn Sinner und Alcaraz nicht dabei sind und dann auch Zverev in der ersten Runde ausscheidet, das ist schon sehr, sehr inkonstant. Und wir haben im Moment kein gutes Niveau im Herrentennis.
Ja, zumindest sortiert sich's neu, ne? Und das nicht durch überragendes Tennis, sondern durch ein bisschen Stolpern im Walde. Und es ist halt ja auch dahingehend eine komplizierte Gemengelage, dass wir 2, 3 natürliche Herausforderer hätten, die eigentlich durchziehen müssten. Also vor allem namentlich Arthur Fies und Draper und die beide immer wieder verletzt gewesen sind. Es gehört halt zur Tennisgeschichte dazu, dass es da welche gibt. Da gibt es welche, die einen Sprung eigentlich machen sollten, zum Beispiel Menschik. Da war es dann schon ein bisschen enttäuschend, wie klar er gegen Shelton ausgeschieden ist. Dann hat man halt bei de Minaur wirklich das Gefühl, der hat seit den US Open letztes Jahr, wo er dann halt wieder mal nicht das Halbfinale erreicht hat und eine goldene Chance gegen Auger-Aliassime hatte, ist bei dem so ein bisschen die Luft raus. Und der hatte ja hier auch einen ganz kleinen Vorsprung. Der hätte sein Match gewinnen müssen, hat's weggegeben. Gut, Auger-Aliassime hat jetzt Pech mit einer Verletzung. Da müssen wir mal gucken, was da passiert. Der hat sicherlich nicht extra sein Heimturnier ausgelassen. Und ja, es ist sehr dünne. Und dann ist natürlich, wenn wir jetzt noch nicht angesprochen haben, Fritz ausgeschieden. Gut, der hatte ein langes Washington-Turnier und nicht mehr ganz so junge Beine wie Roda.
Und hat also auch immer noch Knieprobleme.
Ja, und aber das ist jetzt, finde ich, jemand, da können wir den Anspruch stellen, der sollte in Cincinnati gewinnen. Der sollte die Motivation und das Spiel haben, zu sagen, ja, dann bin ich derjenige. Und wenn er das schafft, dann sagen wir, gut, top, genau, was erwartet war. Wenn er da in der auch dritten Runde rausgeht, ja, dann kann man sagen, das reicht aber nicht.
Ich mache mir auf jeden Fall, wenn das mit Carlos Alcaraz, und wir wissen noch nicht, wie er wiederkommen wird, wir wissen, dass er an seiner Frisur rumprobiert und dass er viel da machen wird und dass wir überrascht sein werden. Wir wissen nicht, wie er wiederkommen wird. Die Trainingsvideos sahen alle gut aus, aber Training und Matches sind noch zwei verschiedene Dinge. Wenn jetzt Jannik Sinner und Carlos Alcaraz zum Beispiel die US Open absagen, dann wird es wieder ein Hauen und Stechen werden. Und wir haben es gesehen bei den French Open. Alexander Zverev war total nervös, hat sich selbst belogen. Wenn Jannik Sinner und Carlos Alcaraz beide aus den US Open rausziehen, dann werden 15 oder 20 Spieler Schweißausbrüche haben, was ihnen für eine große Chance bevorsteht.
Also im Moment gehe ich davon aus, dass wir Sinner sehen. Bei Alcaraz bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber wenn beide wirklich rausziehen, ja, dann haben wir das offenste Turnier seit Jahren. Und zwar schon vor der zweite Runde, wo Sinner ausgeschieden ist in Paris.
Genau. dann haben wir wirklich schlechten Geruch im Clubhaus, weil alle unter den Armen schwitzen, und nicht wegen der Temperaturen, sondern weil sie diese Gelegenheit haben. Ja, wir haben auf jeden Fall dieses Turnier jetzt in Montreal erlebt und wissen noch nicht viel mehr, was wir für die US Open sagen können, weil, wie gesagt, es kommt alles jetzt auf Alcaraz und Sinner an. Ich glaube auch, dass Sinner dabei sein wird bei den US Open. Ich glaube nicht, dass Alcaraz bei den US Open dabei sein wird. Er wird nicht sein erstes Turnier nach einer Handgelenksverletzung gleich ein Grand Slam sein lassen. Ich kann es mir momentan nicht vorstellen. Beim Rest müssen wir dann schauen, wie es dann laufen wird. Gibt es sonst noch Spieler? Ach so,
ja, lass, bitte. Tien sollten wir kurz erwähnen.
Lerner Tien und Jack Draper müssen wir noch sprechen. Lerner Tien hat hier ein richtig, richtig gutes Turnier gespielt, hat das Halbfinale erreicht, hat sich durchgesetzt, unter anderem gegen Gael Monfils, gegen Tommy Paul, 6-3, 6-2, war ein überragender Sieg von ihm, gegen Tirante 6-4, 6-4, gegen Daniel Merida hat er 6-3, 6-2 gewonnen, hat dann gegen Shelton verloren in zwei Sätzen. Aber Lerner Tien ist auch so langsam angekommen in der erweiterten Weltspitze und da fragt man sich dann auch, wie weit kann sein Level noch steigen, weil auch er hat dann ein kleines körperliches Hindernis dadurch, dass er nicht sehr groß ist und dass sein Aufschlag wohl nie wirklich Weltklasse sein wird.
Nee, er hängt komplett vom Return ab und von seiner Vorhand und von seiner Fähigkeit, sich sehr gut zu bewegen.
Diego Schwartzmann hatte ähnliche Probleme.
Ja, und es gibt Belege, wo das sehr gut klappt. Bei Schwartzmann waren es Hartplätze und Sandplätze. Mhm. Bei Tien sieht es eher so aus, als wenn es Rasen und Hartplätze sein würden. Auf Sand sehe ich es noch nicht ganz. Und gerade schnellere Bedingungen kann er nutzen, weil er dann einfach so viel Fähigkeiten am Ball hat, um seine Gegner halt richtig alt aussehen zu lassen. Und kann mir vorstellen, dass der in seiner Karriere auch mal an die Top Ten rankommt. Für viel mehr wird es, viel mehr, da kommt ja kaum noch was drüber, aber für mehr wird es wahrscheinlich dann nicht reichen, weil eben er doch ein paar Nachteile hat. Aber man muss sagen, ist natürlich schon cool beeindruckend, was er daraus macht.
Ja, also wirklich, das ist ein überragendes Spiel, was er bringt und es ist auch sehr, sehr gut anguckbar, was er bringt, aber ich glaube tatsächlich dann auch, dass es natürliche Hindernisse in seinem Spiel gibt und das werfe ich ihm nicht vor, weil er kann nichts für seine Größe, aber vielleicht ist das etwas ein limitierender Faktor für die Zukunft, aber er ist auf jeden Fall ein Spieler, vor dem sich alle auf Hartplätzen in Acht nehmen müssen. Und dann würde ich ganz gerne wirklich noch über Jack Draper sprechen, weil der hatte in seinem Erstrundenspiel in Montreal hatte er gegen Terence Adman im dritten Satz beim 1-4 auf seiner Bank gesessen und Tränen vergossen, weil seine Aufschlaggeschwindigkeit war 15 km/h runtergegangen. Und er ist jetzt in Cincinnati und hat dem Kollegen Tomane Karajol vom Guardian ein Interview gegeben und er hat gesagt, ja, ich war einfach unglücklich darüber, was ich inzwischen für ein Spieler bin. Und es geht für mich darum, jetzt zu akzeptieren, dass ich ein anderer Spieler bin als noch vor 2 Jahren. Er hat dieses Knochenödem, unter dem er seit 10 Monaten leidet. Er hat dazu Knieprobleme gehabt in dieser Saison. Er hat jetzt schon an seinem Setup was geändert. Er hat einen anderen Schläger, wo er nicht drüber sprechen wollte, weil der alte von seinem Hauptsponsor Dunlop ist und er jetzt aber einen neuen Schläger hat, der mehr dämpfen soll. Er hat neue Saiten, er spielt jetzt mit Hybrid-Saiten und versucht jetzt das Spiel durchzuziehen. Ich habe gestern das Match gegen Martin Landaluce komplett gesehen, führte er 5-2 im zweiten Satz und verlor den zweiten Satz noch mit 7-5. Er hat nicht mehr dieses Niederdrückende in seinem Spiel. Mit seiner Vorhand und mit seinem Aufschlag konnte er so dominieren in seinen besten Zeiten. Das ist eine sehr traurige Geschichte, weil Jack Draper ist ein Typ, der auf der Tour, glaube ich, so nicht häufig vorkommt. Und wenn der seine Karriere nicht so fortsetzen kann, wie er das gerne möchte, wäre das meiner Meinung nach eine fast tragische Geschichte.
Da hole ich mal einen Namen raus aus den Anfangsjahren dieses Podcasts. Agnes Jawai, die unter Umständen legitime Nachfolgerin von Chris Evert. Wer mir nicht glaubt, schaue sich ihre Rückhand an. Die einen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat und, meine ich, 8. oder 9. Weltrangliste war. Und dann zack, war es vorbei, weil Rücken. Und hat sich nie wieder von erholt, hat noch 2, 3 Jahre weitergemacht. Karriere nach einer Olympiateilnahme beendet. Und das, glaube ich, kann ja auch passieren, weil ich mir bei Draper nicht vorstellen kann, dass er akzeptieren würde, irgendwie dauerhaft die Nummer 80 der Weltrangliste zu sein. Ja. Wofür? Also der hat Potenzial, Grand Slam-Turniere zu gewinnen und sich relativ locker in den Top 5 aufzuhalten. Und ich habe das Gefühl, der hat genug Alternativen, wenn es mit dem Tennis nicht klappt. Und ja, es ist ja etwas, wo man kaum was sagen kann, weil er es ja selber nicht wissen wird. Mhm. Und ich habe das Gefühl, er ist auch so ein bisschen am Schwimmen, weil ich hatte das Interview auch gesehen, aber wenn man schaut auf dem YouTube-Kanal der ATP vor dem Turnier in Kanada, ist eins der Videos überschrieben, ich bin besserer Spieler als vor 2 Jahren. Mhm. Also irgendwo, glaube ich, hat er im Moment keine ganz gerade Linie, aber wer will es ihm verdenken?
Ich war in Wimbledon bei seiner Pre-Pressekonferenz und da machte er einen total selbstbewussten Eindruck, hat auf jede Frage sehr offen geantwortet und ich habe nur gedacht, ich freue mich so sehr auf dieses Match gegen Taylor Fritz. Und dann gibt er wenige Stunden vor diesem Match, gibt er bekannt, dass er nicht antreten kann. Ich glaube, er ist noch, also diese, was er sagte, es sind ja diese 5 Stufen der Trauer. Er ist noch in der Negationsphase, glaube ich, momentan. Und er hat selber gesagt, ich muss das akzeptieren, aber ich glaube, er kann es noch nicht akzeptieren.
Ja, also es ist ja wirklich auch eine spannende Mischung da bei ihm und Artefis. Artefis würde ich so ein bisschen fast als Tennis-Nerd beschreiben, der sein ganzes Leben, glaube ich, darum ausrichten wird und alles probieren wird das nächste Jahrzehnt und natürlich auch viele Voraussetzungen hat. Und bei Draper kann ich mir eben vorstellen, wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dass er auch sagt, nee, sorry, das war's, für mich ist die Karriere beendet. Also da wäre ich jetzt nicht komplett überrascht bei ihm.
Wir werden es beobachten und wir werden es sehen müssen. Also das war das Turnier in Montreal, was von Ben Shelton gewonnen worden ist. Das nächste Turnier hat gestern schon angefangen, das in Cincinnati. Und darüber werden wir dann am Montag übernächster Woche sprechen und werden am Montag übernächster Woche den neuen Podcast bringen. Und dann sind wir schon irgendwann bei der Auslosungsvorschau und dann sind wir auch schon wieder bei den US Open. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und Spotify. Folgt uns bei Instagram, Blue Sky and Threads. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr auch finanziell unterstützen, könnt ihr das tun. Per Steady und per PayPal ist das möglich. Die Links dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de